Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Und heute widmen wir uns einem Thema, das düsterer klingt, als es historisch vielleicht war. Wir sprechen über den Henker im Mittelalter.
Wobei wir direkt mit einer Überraschung starten können. Denn der Begriff Henker, der taucht zwar schon 1276 im Augsburger Stadtrecht auf, war aber als offizielle Berufsbezeichnung unüblich. In den Quellen findest du ganz andere Begriffe.
Das ist tatsächlich das Erste, was bei genauerer Recherche auffällt. Wir haben dieses Bild vom vermummten Henker mit Kapuze und Beil, aber die Bezeichnung selbst?
In den historischen Quellen findest du ganz andere Begriffe. Nachrichter zum Beispiel. Wörtlich der, der das Urteil nachrichtet, also vollzieht. Oder Scharfrichter.
Carnifex war die lateinische Variante. Die findet man in Gerichtsakten. Und dann gab es regionale Bezeichnungen, die heute fast vergessen sind.
Da wird's tatsächlich vielfältig. Freimann, Angstmann, Frohen, Racker, Tuchtmester, Züchtiger und dann noch so schöne Umschreibungen wie Meister Hans.
Meister Hans?
Ja, eine Art Berufsbezeichnung, ohne den Beruf direkt zu nennen. Ähnlich wie heute vielleicht der Bestatter als Beerdigungsinstitut bezeichnet wird.
Die Etymologie ist dabei spannend. Bei Freimann ist die Herkunft umstritten. Die Idee mit dem frei von Zunftzwängen klingt logisch, aber passt historisch nicht. Henker durften kein Grundeigentum besitzen und waren von Zünften ausgeschlossen. Und Angstmann? Naja, der Mann, der Angst einflößt, ist ziemlich selbsterklärend.
Was interessant ist, diese Begriffe waren nicht streng regional getrennt. Nord und Süd hatten verschiedene Varianten, aber keine klare Linie. Jede Stadt entwickelte ihre eigene Terminologie, abhängig vom lokalen Stadtrecht.
In Braunschweig gibt's ab dem frühen 14. Jahrhundert Erwähnungen, in Augsburg wiederum andere Bezeichnungen wie Nachrichter oder Freimann. Daran sieht man, wie autonom die Städte in solchen Fragen waren.
Und das bringt uns zu einem wichtigen Punkt. Die ältesten Rechtsquellen, die sogenannten Volksrechte, die auf alten Stammesrechten basierten, die erwähnen keinen spezialisierten Vollstrecker. Der Fokus lag auf Bußen und Wehrgeld.
Weil es den schlicht nicht gab. Die Gemeinschaft hat die Urteile selbst vollstreckt. Da brauchte niemand einen Spezialisten.
In der Lex Burgundionum aus dem 5. 6. Jahrhundert gibt's zwar einen königlichen Beauftragten, den Vitis.
Kalk, genau. Aber der war etwas völlig anderes.
Ein angesehener Mann, Teil des Gerichts. Der hat Urteile übermittelt, nicht vollstreckt. Ähnlich dem späteren Fronboten. Also eher ein Gerichtsdiener mit Ansehen.
Das ist der entscheidende Unterschied. Der Vitis Kalk war respektiert, gehörte zur Obrigkeit. Die späteren Scharfrichter wurden dagegen gesellschaftlich ausgegrenzt. Aber das ist ein anderes Thema.
Und das führt uns genau zu dem Punkt, den wir anfangs erwähnt haben. Die erste urkundliche Erwähnung eines professionellen Scharfrichters im Heiligen Römischen Reich findet sich eben jenes Jahr 1276 im Augsburger Stadtrecht.
Das ist erstaunlich spät, wenn man bedenkt, wie alt unsere Vorstellung vom mittelalterlichen Henker ist.
Das verdeutlicht, dass der spezialisierte Beruf des Scharfrichters eine Entwicklung des Spätmittelalters war. Davor gab es einfach keinen Bedarf. Die Gesellschaft war anders organisiert.
Wenn jemand zum Tode verurteilt wurde, dann vollstreckte das die Dorfgemeinschaft oder der Kläger selbst in manchen Fällen. Das war Teil der sozialen Ordnung, nicht eine separate Rolle.
Erst als die Städte wuchsen und komplexere Rechtssysteme brauchten, mit hoher Gerichtsbarkeit, mit Marktrecht, da entstand der Bedarf nach jemandem, der diese unangenehme Aufgabe professionell übernahm.
Und damit änderte sich auch das gesellschaftliche Bild. Der Vollstrecker wurde vom Teil der Gemeinschaft zum Außenseiter.
Ein Übergang, der sich über Jahrhunderte hinzog. Im Hochmittelalter war das noch fließend. Erst im Spätmittelalter und dann besonders in der frühen Neuzeit verfestigten sich die Stereotype, die wir heute kennen.
Das erklärt auch, warum der Begriff Henker selbst jünger ist. Er gehört zu einer Zeit, in der dieser Beruf bereits stigmatisiert war. Die Frage ist ja, warum dieser Wandel überhaupt stattfand. Wir haben ja festgestellt, dass die Gemeinschaft jahrhundertelang selbst vollstreckt hat. Warum also brauchte man plötzlich einen Spezialisten?
Das hängt direkt mit der Entwicklung der Städte zusammen. Im Spätmittelalter entstanden völlig neue Strukturen. Die Städte entwickelten einen eigenen Rechtsraum, unabhängiger vom Feudalsystem.
Und damit kamen neue Bedürfnisse. Wer Handel treiben will, braucht Sicherheit. Der Markt musste geschützt werden. Vor Dieben, vor Betrügern, vor Gewalt.
Die Städte strebten nach der sogenannten hohen Gerichtsbarkeit. Das war mehr als nur Prestige. Es bedeutete, dass sie über Leben und Tod urteilen durften, ohne sich an einen Landesherrn wenden zu müssen.
Und um diese Autorität zu demonstrieren, brauchten sie jemanden, der das Urteil auch
professionell vollstrecken konnte. Die Städte warben regelrecht um erfahrene Scharfrichter. Das war ein Arbeitsmarkt.
Aber da steckt noch mehr dahinter. Abschreckung gab es schon vorher. Aber jetzt wurde das neu organisiert, professionell und städtisch inszeniert. Die öffentliche Hinrichtung sollte andere abschrecken.
Das ist ein fundamentaler Wandel in der Umsetzung. Nicht mehr nur im kleinen Kreis Ausgleich schaffen, sondern öffentlich und professionell abschrecken.
Und eine öffentliche Hinrichtung durch einen Profi, das hat eine ganz andere Wirkung, als wenn die Dorfgemeinschaft jemanden, zur Rechenschaft zieht.
Die Inszenierung wurde wichtig. Der Ablauf, die Rituale, die Symbolik. Das funktioniert nur mit jemandem, der weiß, was er tut.
Wobei da noch ein anderer Aspekt reinspielt, den ich besonders interessant finde. In einer zunehmend diversifizierten Gesellschaft mit wachsender Ungleichheit
brauchte man jemanden, der die Schuld auf sich nahm.
Der Scharfrichter als gesellschaftlicher Blitzableiter. Die Gemeinschaft wollte das Urteil, aber nicht die Verantwortung für die Durchführung.
Oh, das ist ein wichtiger Punkt. Der soziale Frieden wurde gewahrt, weil eine einzelne Person die Last trug.
Die Bürger konnten sagen, wir haben gerecht geurteilt, aber getötet hat der Scharfrichter. Diese psychologische Distanz war offenbar notwendig.
Und je komplexer die Gesellschaft wurde, desto wichtiger wurde diese Distanz. In einer kleinen Dorfgemeinschaft kennt jeder jeden. Da ist es schwieriger, jemandem anschließend noch in die Augen zu schauen.
In der anonymeren Stadt konnte der Scharfrichter diese Rolle übernehmen. Er wurde zum professionellen Träger dieser gesellschaftlichen Schuld.
Wobei man betonen muss, und das ist wichtig, dass die konkrete Ausgestaltung dieser Rolle von Stadt zu Stadt völlig unterschiedlich war.
Jede Stadt entwickelte ihre eigenen Regelungen. Was der Scharfrichter durfte, welche Aufgaben er noch übernahm, wie er bezahlt wurde, wo er wohnen durfte, das war nirgendwo gleich.
In manchen Städten war er relativ integriert, in anderen komplett ausgegrenzt. Es gab keine einheitliche Berufsordnung, kein Reichsgesetz dazu.
Die Städte experimentierten regelrecht mit diesem neuen Amt. Manche hatten feste Anstellungen mit Gehalt, andere bezahlten pro Einsatz.
Das führte zu enormen Unterschieden in der Lebensrealität. Ein Stadthenker in einer wohlhabenden Handelsstadt hatte ein völlig anderes Leben als jemand, der auf dem Land mehrere Gebiete abdecken musste.
Und diese Varianz macht es so schwierig, vom mittelalterlichen Henker zu sprechen. Es gab nicht den einen Typus. Es gab hunderte verschiedene lokale Ausprägungen.
Was sie alle verband, war diese ambivalente Position. Unverzichtbar für die Gesellschaft, aber gleichzeitig von ihr distanziert.
Sie brauchten ihn, um ihre Ordnung aufrechtzuerhalten. Aber sie wollten nicht zu nah mit ihm in Verbindung gebracht werden. Das ist ein Widerspruch, der sich durch die gesamte Geschichte dieses Berufsstandes zieht.
Wenn wir über die soziale Stellung der Scharfrichter sprechen, müssen wir einen Begriff klären, der oft missverstanden wird. Unehrlichkeit. Das meinte im Mittelalter nicht, dass jemand lügt oder betrügt.
Was meinen Rechtsstatus? Unehrlich bedeutete, dass man von bestimmten Privilegien ausgeschlossen war. Von Zünften zum Beispiel. Aber, und das ist wichtig, im Mittelalter waren die Konsequenzen noch nicht so drastisch wie später.
Und der Scharfrichter war bei weitem nicht der einzige unehrliche Beruf. Das ist ein Klischee, das sich hartnäckig hält.
Die Müller zum Beispiel hatten vielerorts einen schlechten Ruf. Situativ unehrlich nennt man das. Galten mancherorts sogar als unehrlich. Müller. Die waren doch unverzichtbar.
Unverzichtbar, ja. Aber sie lebten abseits der Siedlung bei ihrer Mühle. Diese Isolation machte sie verdächtig. Dazu kam der Mühlenzwang. Die Bauern mussten beim Herrn Müller mahlen und Gebühren zahlen.
Der Müller war sozusagen der Handlanger des Herrn. Jemand, auf den man seine Frustration projizieren konnte. Außerdem wurde ihnen nachgesagt, sie würden beim Abwiegen betrügen, Getreide unterschlagen.
Ob das stimmte, ist eine andere Frage. Der Verdacht allein reichte für den schlechten Ruf. Und trotzdem, Müller konnten wohlhabend sein, sie dienten dem Grundherrn, sie waren integriert in die Wirtschaft.
Der Begriff unehrlich war also relativ. Kein universelles Stigma, sondern abhängig von Stadt, Region, Zeit. Abdecker waren überall rechtlich unehrlich, das war universelle Infamie, weil sie mit toten Tieren arbeiteten. Schäfer dagegen waren nur situativ unehrlich, galten mancherorts als Außenseiter wegen ihrer Isolation und nomadischen Lebensweise, aber nicht überall rechtlich verfemt.
An der Schwelle zur Neuzeit im 16. Jahrhundert änderte sich das allerdings dramatisch. Die Zünfte
schotteten sich ab.
Die Zünfte wurden zu geschlossenen Systemen. Plötzlich brauchte man nicht nur handwerkliches Können, sondern auch den richtigen Stammbaum. Eheliche Geburt wurde Pflicht und Ehrlichkeit im ständischen Sinne wurde Voraussetzung.
Das traf die Scharfrichterfamilien besonders hart. Nicht nur sie selbst, sondern auch ihre Kinder und Enkel wurden ausgeschlossen. Das war eine Erbschuld im sozialen Sinne.
Ein Teufelskreis. Wer als Kind eines Scharfrichters geboren wurde, konnte kein Handwerk erlernen, keine Zunft aufnehmen. Die einzige Option war oft, selbst Scharfrichter zu werden.
Oder einen anderen unehrlichen Beruf auszuüben. Die Familien heirateten untereinander. Es entstanden regelrechte Scharfrichterdynastien über Generationen.
Wobei es auch Ausnahmen gab. Franz Schmidt in Nürnberg, der berühmte Meister Franz, dem gewährte man schon während seiner Amtszeit das Bürgerrecht. Das erste Mal seit fast 100 Jahren für einen Scharfrichter.
Schon während der Amtszeit? Nicht erst danach?
Genau, 1593. Und er hat dann noch bis 1617 weitergemacht. Volle 24 Jahre als Bürger und Scharfrichter. Ein klarer Beleg dafür, dass die Regeln nicht in Stein gemeißelt waren. Manche Städte waren flexibler als andere.
Was uns zu den Einkünften bringt. Von Hinrichtungen allein konnte kaum ein Scharfrichter leben. Die waren zu selten.
Deswegen hatten sie Nebentätigkeiten. Abfallbeseitigung, Aufsicht über das Töten streunender Hunde, die Abdeckerei, also das Entsorgen von Tierkadavern, dann die Kontrolle der Prostituierten in manchen Städten und Heilkunde.
Eine erstaunliche Bandbreite. Vom Tierkörperbeseitiger bis zum Heiler. Und jede Stadt hatte ihre eigene Kombination.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Keine zwei Scharfrichter hatten exakt das gleiche Tätigkeitsprofil. In manchen Städten war die Heilkunde zentral, in anderen die Abdeckerei. Das Amt war ein Flickenteppich aus lokalen Traditionen.
Stadthenker konnten durch diese Zusatzeinnahmen durchaus wohlhabend werden. Das widerspricht dem Bild vom verarmten Ausgestoßenen.
Bei Landhenkern sah das anders aus. Die mussten riesige Gebiete abdecken, wurden selten gerufen, hatten keine stabilen Nebeneinkünfte. Ihr Leben war oft prekär.
Nach dem Mittelalter stieg ihre Zahl zwar an, aber das Einkommen blieb unzuverlässig. Manche gerieten selbst in die Nähe von Kleinkriminalität. Aus purer Not.
Ein Beruf mit enormer Spannweite also. Vom wohlhabenden Stadtbeamten mit medizinischer Praxis bis zum verarmten Wanderscharfrichter auf dem Land. Eine Verallgemeinerung ist wirklich unmöglich.
Die Heilkunde war unter den Nebentätigkeiten der Scharfrichter eine besondere. Da steckt mehr dahinter als nur ein Zusatzverdienst.
Es war eine Mischung aus echtem Wissen und Aberglauben. Die Grenzen verschwammen.
Zum einen hatten sie praktische Aufgaben. Wenn jemand zur Hinrichtung verurteilt war, aber verletzt oder krank, dann musste der Scharfrichter ihn erst gesund pflegen. Die Strafe sollte am gesunden Körper vollzogen werden.
Das klingt paradox, hatte aber eine innere Logik. Die Strafe war Teil des Rechtssystems, kein Akt der Willkür. Sie musste ordnungsgemäß vollzogen werden.
Bei der Folter kam noch eine andere Aufgabe hinzu. Der Scharfrichter musste einschätzen, ob der Angeklagte noch vernehmungsfähig war. Er kannte die Grenzen des menschlichen Körpers.
Daraus entstand der Ruf, dass Scharfrichter besondere anatomische Fähigkeiten besaßen. Aber das ist nur die halbe Wahrheit.
Normale Ärzte und Wundärzte hatten dieses Wissen auch.
Es war kein Geheimwissen der Henker. Aber die Leute schrieben ihnen mystische Fähigkeiten zu, weil sie mit Tod und Körpern zu tun hatten.
Manche Scharfrichter nutzten diesen Ruf geschickt aus. Sie verdienten mit medizinischen Diensten gutes Geld. Einige wandten sich später sogar ganz der Heilkunst zu.
Ein interessanter Weg aus dem Beruf heraus. Vom Vollstrecker zum Heiler.
Und dann gab es noch den, dunkleren Aspekt. Den Handel mit sogenannten Armensünderreliquien.
Fingerknochen, Fett von Hingerichteten, Stücke vom Strang. Es gab einen regelrechten Markt dafür.
Der Aberglaube schrieb diesen Gegenständen magische Kräfte zu. Glück im Spiel, Schutz vor Krankheit, Heilung. Die Nachfrage war real.
Auch die Richtstätten selbst galten als magische Orte. Erde vom Galgenplatz, Kräuter, die dort wuchsen, alles wurde gesammelt und verkauft.
Daran erkennt man, wie sehr Rechtsvollzug und Volksglauben verwoben waren. Für uns heute schwer nachvollziehbar.
Was uns zur eigentlichen Hinrichtungspraxis bringt. Die Art der Strafe hing vom Verbrechen ab und vom Stand des Verurteilten.
Hängen galt als unehrenhaft. Für niedere Vergehen wie Diebstahl. Der Delinquent baumelte am Galgen, öffentlich sichtbar, als Warnung.
Das Schwert war die ehrenhaftere Todesart, vorbehalten den höheren Ständen, besonders Adligen, unabhängig vom Delikt. Die Enthauptung galt als ehrenvoller Tod.
Die Orte waren auch unterschiedlich. Galgen standen außerhalb der Stadtmauern, an eigens errichteten Richtstätten, die auch als
Begräbnisorte dienten. Die Hingerichteten wurden dort verscharrt, nicht auf dem Friedhof.
Enthauptungen fanden auf Marktplätzen statt, zumindest bei höher gestellten Personen oder prominenten Fällen. Anders als Hängen, Rädern oder Verbrennen, die an Richtstätten vor der Stadt vollzogen wurden. Das hatte mit dem ehrenhafteren Status zu tun.
Und hier müssen wir ein hartnäckiges Klischee relativieren. Die Vorstellung von Hinrichtungen als reiner Volksbelustigung, als mittelalterlicher Jahrmarkt mit Buden und Unterhaltung
stimmt so nicht.
Sie hatten einen rituellen Charakter. Es war eine Mischung aus Rechtsvollzug und moralischer Inszenierung. Die Gemeinschaft vollzog durch das Ritual ihre Ordnung.
Genau, und der Scharfrichter war dabei das Instrument dieses Rechts. Es ging nicht um Belustigung, sondern darum, die soziale Ordnung für alle sichtbar wiederherzustellen.
Natürlich kamen Leute, um zuzusehen, aber die Atmosphäre war wohl eher vergleichbar mit einem öffentlichen Gerichtsverfahren heute. Ernst, bedeutsam, nicht unterhaltsam.
Diese Unterscheidung ist wichtig, Die spätere Karikatur vom gaffenden Mob verzerrt das Bild. Die Menschen kamen als Teil der Gemeinschaft, nicht als Publikum eines Spektakels.
Ein konkretes Beispiel verdeutlicht, wohin diese Entwicklung führte. Franz Schmidt, den wir vorhin beim Thema Bürgerrecht erwähnt haben. Auch wenn es streng genommen schon frühe Neuzeit ist. Von 1578 bis 1617 war er Scharfrichter in Nürnberg. Er hinterließ ein detailliertes Tagebuch, eine einzigartige Quelle.
Das macht ihn so wertvoll für die Forschung. Wir wissen genau, wie er seine Arbeit sah, was ihn beschäftigte.
Schmidt kam unfreiwillig in diesen Beruf. Sein Vater Heinrich war ursprünglich Vogelfänger, wurde aber 1553 zwangsweise zum Scharfrichter in Bamberg gemacht. Franz wurde durch dieses soziale Erbe praktisch in den Beruf hineingeboren, arbeitete erst dort und wechselte dann nach Nürnberg. Die soziale Falle, von der wir sprachen, er erlebte sie am eigenen Leib, schon in der zweiten Generation.
Er lernte das Handwerk vom Vater, wie in einer Zunft. Nur, dass es keine Zunft gab, die ihn aufgenommen hätte.
In seinem Tagebuch dokumentierte er akribisch 361 Hinrichtungen, 187 davon mit dem Schwert, 345 Leibstrafen, über Jahrzehnte hinweg.
Diese Zahlen sind bemerkenswert. Nicht nur wegen der Menge, sondern weil er sie überhaupt festhielt. Das war sein Beruf, sein Leben. Er wollte Rechenschaft ablegen.
Schmidt legte großen Wert auf Korrektheit und Ansehen. Er arbeitete eng mit Priestern zusammen, damit die Verurteilten seelsorgerisch begleitet wurden. Das war ihm wichtig.
Er sah sich nicht als bloßen Vollstrecker,
sondern als Teil eines größeren Systems. Die Hinrichtung sollte ordnungsgemäß ablaufen, menschenwürdig im Rahmen der Zeit.
Er setzte sich sogar für die Abmilderung besonders grausamer Strafen ein. Das passt nicht zum Klischee des brutalen Henkers.
Schmidt beherrschte die Kunst der präzisen Enthauptung mit dem Schwert. Ein schneller, sauberer Tod, das war sein Anspruch. Nicht quälen, sondern korrekt vollziehen.
1617 beendete er seinen Dienst, nach rund 4 Jahrzehnten in Nürnberg. Und dann tat er etwas, das, das verdeutlicht, wie sehr ihn das Stigma belastete.
Er kämpfte für seine Ehre, 7 Jahre lang. Und 1624 erwirkte er tatsächlich die kaiserliche Wiederherstellung seiner Ehrlichkeit.
Der Kaiser selbst erklärte ihn für ehrlich. Nach einem ganzen Leben als Scharfrichter.
Danach arbeitete Schmidt als Arzt. Seine Familie schlug denselben Weg ein, vom Scharfrichter zum Mediziner. Es war möglich, wenn auch außergewöhnlich.
Er nannte sich übrigens selbst Scharfrichter, nicht Henker. Das passt zu dem, was wir am Anfang besprochen haben. Die Begrifflichkeiten waren präziser, respektvoller.
Und damit kommen wir zum Fazit eigentlich. Was nehmen wir
mit aus dieser Geschichte?
Das Bild vom Henker im Mittelalter ist von Klischees geprägt. Der vermummte Schlächter, das johlende Publikum, der verachtete Außenseiter. Die Realität war komplexer.
Viel komplexer. Wir hatten respektierte Amtsträger und verarmte Wanderscharfrichter. Heiler und Vollstrecker in einer Person. Soziale Ausgrenzung und kaiserliche Ehrenwiederherstellung.
Die Stereotype, die wir heute kennen, bildeten sich erst in der frühen Neuzeit heraus. Das Mittelalter selbst war differenzierter.
Warum halten sich diese Klischees so hartnäckig? Weil sie einfach sind. Gut und böse, Opfer und Täter. Die Realität mit ihren Grautönen ist schwerer zu erzählen.
Genau deswegen lohnt sich der Blick in die Quellen, in Tagebücher wie das von Franz Schmidt, in Stadtrechte und Zunftordnungen.
Und damit sind wir am Ende dieser Episode. Danke fürs Zuhören.
Wenn euch das Thema interessiert hat, schaut gerne auf battlemerchant.com vorbei. Im Blog findet ihr viele weitere spannende Artikel zur Geschichte.
Bis zum nächsten Mal.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.